Woran hängt unser christlicher Glaube? Womit steht und fällt er? Amen. Das wissen schon die Kinder im Kindergottesdienst. Er ist unser Heiland und Retter. Ohne Jesus kannst du unseren Glauben vergessen. Ohne Jesus geht nichts. Und dieser starke Impuls hat sich selbst in unserer säkularen Welt bis heute gut erhalten. Die Menschen feiern Weihnachten, ob sie Jesus kennen oder nicht kennen. Und sie machen sich gegenseitig Geschenke und ahmen die Liebe Gottes prophetisch nach, obwohl sie es gar nicht verstehen. Sie spiegeln darin das größte Geschenk der Welt überhaupt, Jesus. Er wird einer von uns, einer wie wir, macht sich so klein, wie es nur geht. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde und nicht nur das, er wird auch noch ein Baby. Jesus materialisiert sich ja nicht einfach in der sichtbaren Welt, so wie das in manchen Science-Fiction-Filmen ist. Und dann steht er da. Sondern Gott wählt ja einen viel mühevolleren Weg, einen demütigeren Weg. Jesus, der ewige Sohn Gottes, inkarniert sich in einem Menschen. Zu deutsch wörtlich, er fleicht sich ein. Und Inkarnation passiert in Zusammenarbeit, in Kooperation von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Wer ist alles beteiligt? Der Heilige Geist ist beteiligt. Der Erzengel Gabriel ist beteiligt. Maria ist beteiligt. Wir wollen uns den Text heute genauer ansehen in Lukas 1, 26 bis 38. In der parallelen Überlieferung im Matthäusevangelium ist die Sache noch knapper berichtet. Da ist nämlich nur ein Vers. Matthäus 1, Vers 18, da heißt es nur: Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet hatten und Verkehr miteinander hatten, erwartete Maria ein Kind und sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Viel nüchterner geht es nicht mehr. Alles Überflüssige ist weggelassen. Der Evangelist Lukas gibt uns ein bisschen mehr Einblick. Wir wenden uns dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 26 und 27 zu. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sie war verwandt mit Maria, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau. Und unverheiratet und jung meint damals ziemlich jung. Also mehr so zwischen 14 und 16. Weil mit 16 war man normalerweise verheiratet. Die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Die Bedeutung der Mission, um die es hier geht, zeigt sich schon am Boten. Da wird nicht irgendein Engel gesandt, sondern der Erzengel Gabriel höchstpersönlich macht Maria einen Besuch. Gott ist der aktiv Handelnde, er schickt den Gabriel, er sucht die Maria aus. Wisst ihr, wenn Gott so zu einem kommt und einen anspricht, das nennt man Berufung. Ich habe mir es nicht ausgesucht, ich habe mir es nicht genommen, sondern Gott kommt zu mir und spricht zu mir und will etwas von mir, hat einen Plan für mich. Wichtige Information hier, sie ist jung, sie ist verlobt, sie ist aber noch unberührt, sie ist Jungfrau. Das steht da drin, um das Wunder abzusichern, um klarzumachen, sie ist noch nicht verheiratet. Vers 28, der Engel sagte zu ihr: Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Oh wow, stell dir das vor. Du sitzt daheim auf dem Sofa und auf einmal, es wird hell und der Erzengel Gabriel steht bei dir und sagt zu dir: Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Das wäre doch was, oder? Wow, der Erzengel Gabriel bei mir, Gnade für mich, der hat einen Plan mit mir. Wärst du begeistert? Wer wäre begeistert? Wer wäre nicht begeistert? Wer hätte Angst? Ah, Maria ist jung, aber sie ist nicht dumm. Sie ist eine hellsichtige und verständige Person. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Sie ist ziemlich klug. Hohe Gnade, wer sich nach hohen geistlichen Dingen sehnt, wer danach strebt, da passieren dann wirklich ungewöhnliche Dinge. Und vielleicht geht es auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte oder wie ich das jetzt planen würde. Maria erschrickt, sie ahnt nämlich, diese Berührung durch den Erzengel Gabriel wird ihr komplettes Leben umkrempeln, einmal upside down, alles rumdrehen. Und es ist typisch, wenn Gottes Hand sich auf uns legt und uns beruft, dass sich Dinge verändern, wie wir sie nicht geplant haben. Amen. Wie gesagt, wenn ihr was gut findet, ihr dürft Amen sagen. Ihr werdet nicht dafür bestraft in dieser Gemeinde. Vers 30, da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Warum steht das da? Es zeigt uns etwas, wie Gott uns ernst nimmt. Der geht nicht einfach weg drüber über die Angst von der Maria. Er nimmt das wahr und spürt das und reagiert drauf. Du bist Gott wichtig mit allem, was dich bewegt. Etwas Wunderbares passiert, sie hat Gnade gefunden. Und hier, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Und es gibt nur wenige Stellen im Alten Testament, wo es von einer Person heißt, und er oder sie fand Gnade beim Herrn. Ja, der Noah, der Abraham, irgendwie auch Mose, dann wird es schon dünn. Vielleicht noch David und Daniel. Du hast Gnade gefunden beim Herrn. Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wow, was für eine Verheißung. Du bekommst einen Sohn mit dem Namen Gott rettet. Das heißt Jesus übersetzt. Er ist der Sohn des Höchsten. Den Thron Davids bekommt er und eine ewige Herrschaft, die niemals aufhört. Hey, viel besser geht's nicht. Im jüdischen Kontext, wo das alles passiert, ist das das Optimum. Die Erfüllung aller möglicher lang andauernder Verheißungen. Und das sollst du und dein Sohn bekommen. Maria fängt an, ein Jubeltänzchen aufzuführen. Ja, 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 ja. Der Herr hat mich ausgesucht. Ich werde diesen Sohn zur Welt bringen. Haha, tschakka. Wisst ihr, was da steht? Vers 34. Fragte Maria den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Die Maria ist da herrlich nüchtern. Die ist überhaupt nicht charismatisch und schwärmerig. Eine ganz nüchterne junge Frau, wie soll das bitte schön zugehen? Ich bin nicht verheiratet. Überraschung, Überraschung. Da ist das jetzt 2000 Jahre her und wir lernen so ganz en passant, die Maria, die war voll aufgeklärt, obwohl die jung war. Die wusste etwas davon, wie Babys entstehen. Ich bin nicht verheiratet, also werde ich kein Kind bekommen. Wie soll das zugehen? Die wusste, wie Kinder entstehen. Die Leute damals, wir stellen uns das ja manchmal so vor, die waren nicht blöd. Die haben auch vieles schon gewusst und erkannt. Und Maria reagiert ja auch nicht direkt mit vollem Glauben. Sagen, ja. Sie betrachtet das ganz aufgeklärt. Und sie fragt aber nach. Sie lehnt es nicht ab und sagt, keinesfalls. Sie sagt aber auch nicht, prima, wunderbar, sondern sie wählt diesen Mittelweg. Wie soll das gehen? Und wisst ihr, das ist ganz gut für uns, das hier so zu lernen, zu sagen, es geht nicht darum, immer total direkt abzuheben und im Hype zu sein. Es geht aber auch nicht zu sagen, zynisch zu sagen, es geht doch gar nicht. Ist doch unmöglich. Sondern diese Nüchternheit, Gott wieder zu fragen und sagen, wie soll es gehen, Herr? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn du einen Plan hast, wenn du eine Lösung hast, dann sprich bitte schön. Ich will es wissen. Eine kritisch offene Grundhaltung ist eine gesunde Grundhaltung. Sie bewahrt uns nämlich davor, so abgedreht zu werden oder ein bisschen Spinner zu werden. Vielleicht wart ihr es schon mal. Vielleicht wart ihr es auch nicht und kennt nur andere, die dazu neigen. Weißt du, es ist nicht nötig, durchgeknallt zu sein, um Gott zu gefallen. Da dürft ihr mal laut Amen sagen. Aber manchmal gefällt Gott auch das Durchgeknallte. Es gibt da keine feste Regel, sondern es ist immer maßgeschneidert für dich und für die Situation. Der Erzengel Gabriel gab ihr zur Antwort, Vers 38, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten würde dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Der Engel Gabriel, der schilt jetzt nicht ihren Unglauben und sagt, du ungläubige Frau, du. Sondern er erklärt ihr, wie es funktionieren wird. Bis tief in christliche Kreise hinein haben Leute Schwierigkeiten mit der Jungfrauengeburt. Und wenn ihr genau lest, streng genommen, ist das keine Jungfrauengeburt. Denn sie bekommt das Kind ja nicht aus sich heraus ganz allein. Also Jungfrauengeburt hieß ja eigentlich, das kommt, sie setzt das aus sich heraus. Aber so ist es ja nicht. Es heißt ja hier, nein, der Heilige Geist wird der Auslöser sein. Er wird über dich kommen, wird dich überschatten. Es ist kein Mann beteiligt, aber sehr wohl der Heilige Geist. Sonst wäre das Baby nicht entstanden. Für den Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde, ist es ein kleines außerhalb, man könnte auch sagen oberhalb der normalen Regeln, in Klammer Naturgesetze, Biologie etc. etc., Physik, zu arbeiten. Er kann das einfach. So wie einer, der ein Auto konstruiert, wenn er Lust hat, uns baut, mal was anderes einbauen kann. Alle werden sagen, aber das war doch noch nie so. Er sagt, ja und? Ich bin doch der Schöpfer davon, ich bin doch kreativ, ich kann es doch mal anders machen. Dann ist das Lenkrad halt dreieckig und nicht rund. Möglich ist es. Für Gott ist es kein Problem. Sein Wesen, Gottes Wesen, ist übernatürlich. Übernatürlich. Auf Griechisch gesprochen metaphysisch. Lateinisch transzendent. Nicht auf unsere Welt beschränkt. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Gottes Wesen ist übernatürlich. Gottes Wesen ist übernatürlich. Das ist seine Art. Und in Jesus geht er genau den umgekehrten Weg. Da heißt es, er gibt sich hin, er erniedrigt sich, er entäußert sich selbst. Er legt genau diesen übernatürliche Art ab, um zu uns zu kommen. Einer von uns zu werden. Ein Baby. Wir wollen noch genauer gucken. Es heißt hier, der Heilige Geist wird über dich kommen. Oh, das ist eine wunderbare Verheißung. Und diese Verheißung gilt nicht nur der Maria. Im Deutschen kann man manches leider nicht so gut nachvollziehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, Martin Luther übersetzt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Interessanterweise steht da im Griechischen das exakt gleiche Wort in diesem Vers wie bei der Maria. Das gleiche Verb. Der Heilige Geist wird kommen und euch erfüllen. Über dich kommen, auf euch kommen, wie gesagt, griechische Wort ist gleich. Also wir alle als Christen sollen genauso erfüllt werden mit dem Heiligen Geist wie die Maria. Amen. Genau die gleiche Erfüllung. Maria ist in ihrer Generation extraordinär. Seit Pfingsten ist das nicht mehr so. Es ist der Normalfall, es ist das, was für alle versprochen ist. Ihr werdet erfüllt werden von der Kraft des Heiligen Geistes, der auf euch kommen wird. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Nur wenige Male ist im Neuen Testament die Rede vom Überschatten. Hauptsächlich wird das Verb gebraucht, wo die Geschichte erzählt ist, wo Jesus auf den Berg geht mit seinen drei Jüngern, seinem engsten Kreis, und wo Petrus dann sagt, hey, hier ist es gut bleiben, lass uns eine Hütte bauen, sehr schön hier. Und wo dann auf einmal noch, während er spricht, eine Wolke kommt, helle Wolke, und aus dieser Wolke spricht Gott heraus zu ihnen. Und die Wolke ist ein Zeichen der verhüllten Herrlichkeit Gottes. Damit die Menschen das aushalten, damit er ihnen begegnen kann und es sie nicht umbringt, kommt er in der Wolke zu ihnen, eine verhüllte Präsenz der Gegenwart Gottes. Was ist das Ergebnis bei Maria, als die Wolke sie überschattet? Sie wird schwanger. Mit dem Retter der Welt, mit unserem Messias Jesus. Aber der Vorgang vom Heiligen Geist, erfüllt zu werden und überschattet zu werden von der Kraft der Herrlichkeit Gottes, der ist nicht einmalig. Sondern das ist das, was allen Christen verheißen ist. Manche hier haben das schon erlebt. Manche einmal, manche schon häufig. Und ich sage euch jetzt was. Mir ist weniger zu wenig. Ich sehne mich danach, immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und von der Wolke seiner Herrlichkeit überschattet zu werden. Und ich sehne das für mich und ich ersehne das für uns alle als Gemeinde zusammen, dass diese Wolke der Herrlichkeit Gottes auf uns drauf liegt und uns überschattet. Das ist mein tägliches Gebet. Komm, Heiliger Geist. Ich habe Hunger nach deiner Herrlichkeit. Das wollen wir erleben. Danach sehen wir uns und strecken wir uns aus. Und es ist möglich. Amen. Wir haben es ist nicht verfügbar. Wir können es nicht einfach machen, aber wir wissen, es ist möglich. Und wenn es möglich ist, wollen wir es auch haben. Und es ist doppelt. Es ist verheißen für den Einzelnen, es ist verheißen auch für die Gemeinschaft. Denkt dran, wie es an Pfingsten war, die Jünger waren zusammen, oder wie es im Haus des Cornelius war, Apostelgeschichte 10, wieder waren Leute zusammen. Der Einzelne wird überschattet, erfüllt, hier die Maria, und die Gemeinschaft kann das Miteinander ebenfalls erleben. Und es zieht dann etwas Übernatürliches in unser Leben ein. Es ist Gottes Wort, die Verheißung Gottes für uns ist individuell. Der himmlische Vater hat für dich eine spezielle Berufung und Vision für dein Leben. Für mich und für dich. Und für dich. Für jeden Einzelnen von uns. Und diese Verheißung soll sich erfüllen, während wir weitergehen im Glauben und verwandelt werden in das Bild von Jesus, soll auch diese Verheißung ins Leben kommen. Gott liebt es, mit uns zusammenzuarbeiten. So hat er es geordnet, so hat er sich festgelegt. Er will mit uns kooperieren. Die Frage ist, bist du bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten? Bist du bereit zu kooperieren? Wir sehen ja im Moment in der Politik, das ist ja gar nicht so leicht. Es geht nicht nur um Sondieren, sondern um Kooperieren, um eine echte Zusammenarbeit. Ihr seid gute Christen, deswegen habe ich erwartet, dass ihr alle sagen würdet, ja, ich bin bereit zusammenzuarbeiten. Klar, was sonst? Prinzipiell. Aber prinzipiell ist auch keine Schwierigkeit, ja zu sagen. Herausfordernd ist es immer, wenn das konkret wird. Wenn Gott an einer ganz bestimmten Stelle uns herausfordert und sagt, arbeit mit mir zusammen. Wenn wir können an den Verheißungen und Berufungen für unser Leben, wir können das so sehr auf der Bremse stehen bis zum völligen Stillstand. Wir können sogar quasi eine vorzeitige Abtreibung vornehmen. Die ganz verschwinden aus unserem Leben und niemals aktiv und lebendig und kräftig werden. Warum machen wir das? Warum die Bremse? Oder sogar die Abtreibung? Die Gründe sind alt, sie sind einfach und sie sind sehr grundlegend. Maria hätte allen Grund gehabt, das ins Feld zu führen. Denn das Wirken Gottes in deinem Leben, das kann unbequem werden. Stellt das euch jetzt noch mal ein bisschen vor am Bild der Schwangerschaft. So eine Schwangerschaft, das ist unbequem. Da gibt es den Punkt, wo das sehr unbequem wird. Manche von uns waren schon mal schwanger. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber... Ja. Und ihr Frauen, die ihr schon mal schwanger wart, wird es unbequem? Wehe, ist es Sommer und du wohnst im dritten Stock. Und es ist der 8. oder 9. Monat. Unbequem. Das Wirken wird unbequem. Das Wirken Gottes in deinem Leben, das kann dir auch viel abverlangen. Das kann dir vielleicht mehr abverlangen, als du geplant hattest. Als du auch bereit bist, eigentlich zu geben. Viele Schwangerschaften verlaufen außerhalb der Komfortzone der Frauen. Nicht jede, aber man weiß es vorher nicht. In der Gemeinde, wo ich früher war, hatten wir eine Älteste. Die hatte 2 Töchter und die hat bei beiden Schwangerschaften 6 Monate gelegen. Die ganze Zeit nur gelegen. Sie hätte die Kinder sonst nicht zur Welt bringen können. Sie hätte die verloren. Weit außerhalb der Komfortzone. Aber es war das wert. Verheißung und Berufung brauchen oft Zeit, um heranzureifen, und du brauchst dazu Geduld. Also wisst ihr, Gott hat mich berufen und gesagt, ich soll Theologie zu studieren. Das hat 7 Jahre gedauert. Das 7 Jahre sind nicht kurz. Ich wusste das, aber ich musste es machen. Ich wollte es aber nicht so richtig. Ich konnte mir vor allem nicht vorstellen, wie ich hinterher Pfarrer sein soll. In einer ganz normalen Gemeinde. Und ich hatte eine Vision vor Augen von einer anderen Art von Gemeinde. Und das trotzdem in der Landeskirche. Und das war zu diesem Zeitpunkt nicht denkbar und nicht möglich in Deutschland. Das war eindeutig. Vor 19 Jahren habe ich das erste Mal mit jemandem darüber gesprochen, was für eine Vision von einer Gemeinde ich in meinem Herzen habe. Und dann hat es 7 weitere Jahre gedauert, bis das in die Realität getreten ist, dass es möglich wurde, dass diese Gemeinde gegründet wurde, dass ich dazugekommen bin. Also ich habe da 14 Jahre drauf gewartet. Die Vision im Herzen gehabt, genährt, lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wie kann das sein, wie soll das gehen, Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe dem Herrn immer ein paar Vorschläge gemacht, wie man es machen könnte. Ich sagte, ich könnte vielleicht zu einer Freikirche gehen. Du bist für die Landeskirche. Das ist dein Platz, da bleibst du. Keine Vertun, kein Ausweichen. Es braucht Geduld. Und es braucht oft Vertrauen, weil wir Dinge noch nicht sehen. Die Maria konnte sich nicht vorstellen, wie soll das werden, dass ich schwanger werde? Aber Gott wusste es. Und es war sein Weg mit ihr. Es braucht Durchhaltevermögen. Und ganz sicher wird es dich etwas kosten, Gottes Berufung und Visionen für dein Leben zu ergreifen und umzusetzen. Es wird dich etwas kosten. Und es ist die Frage, darf es dich das kosten? Darf es dich das kosten. Und nur du kannst Ja sagen. Und darauf wartet der Herr, auf dein Ja. Gib dein Ja zu seinem Ja. Doch wenn wir wirklich glauben, dass Gott etwas in unser Leben hineingelegt hat, was verändert und verwandelt, erst uns selbst und dadurch hinterher auch unsere Mitmenschen, dann ist es den Preis auch wert. Es ist es wert, die Dinge in die Waagschale zu werfen und zu geben. Oft ist es ja so, wir sehen andere Leute, andere Christen, vielleicht sind sie auch schon älter als wir oder reifer als wir, sind schon Weg gegangen und sehen, was für Früchte in ihrem Leben gewachsen sind. Oh, und das sieht gut aus. Liebe und Barmherzigkeit und Güte und Wahrheit, das hat alles schon so zugenommen bei denen. Eieiei. Ich mache es richtig gern mit ihnen zusammen. Man kann da was nehmen und lernen und es tut einem gut. Aber wir schauen meistens nur aufs Ergebnis. Denken, das sieht gut aus. Das hätte ich auch gerne. Wenn ihr so Leute kennt, dann unterhaltet euch doch bitte mit ihnen über den Weg, wie sie dorthin gekommen sind. Dann schaut darauf, welche Wege Gott sie geführt hat, und ihr werdet merken, damit diese Berufung ins Leben und ins Licht kam, damit diese Vision Wirklichkeit wurde, ist Gott mit ihnen einen langen Weg gegangen. Und es hat Geduld und Zeit und Kraft gebraucht, Verwandlungswege. Maria war bereit, ein Gefäß für den Heiligen Geist zu werden, ihre Berufung als Mutter Jesu anzunehmen. Und wisst ihr, die Maria, die konnte sehr schnell das durchrechnen, was sie das kosten wird. Spott und Hohn, ihr guter Name war weg, unehelich, ein Kind damals, kein Spaß. Schande für die ganze Familie, vielleicht würde sie den Mann verlieren, mit dem sie verlobt war, ihre Heimat verlassen müssen. Im schlimmsten Falle hätte sie dafür umgebracht werden können. Ist es es wert, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, überschattet zu werden von der Herrlichkeit Gottes, dann halt dich ihm hin. Deine Berufung wird anders sein als meine. Deine Berufung wird auch anders sein als die von deinem Sitznachbarn jetzt. Denn Gott macht das nicht von der Stange. Das ist maßgeschneidert für dich. Er hat etwas Bemerkenswertes für dich geplant und beabsichtigt. Und er will, dass du Erstaunliches erreichst. Trag die Verheißung aus. Sei diejenige oder derjenige, als die der Vater dich sieht. Das sagte Maria, Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Liebe Geschwister, lasst uns doch heute, so kurz vor Weihnachten, mit solch einer Haltung zum Abendmahl gehen. Ich bin der Diener, die Dienerin des Herrn. Was du möchtest, soll passieren. Ich bin empfangsbereit. Ich bin bereit, deine Wege zu gehen. Heiliger Geist, überschatte mich. Überschatte mich. Überschatte mich. Wir sind ja meistens gut darin zu sagen, Herr, ruf Diener in die Ernte. Ich hätte 5 in Gedanken, die es sein könnten. Herr, überschatte mal wieder neu unsere Ältesten. Es würde ihnen gut tun. Sie brauchen das. Unser Pastor, oh ja, bitte, überschatte ihn. Und da gibt es auch noch 2-3 Mal im Hauskreis, mit denen ich nicht so gut kann. Da wäre es auch sehr wichtig. Nein, überschatte mich. Deine Berufung, deine Vision, dein Kontakt mit Gott. Das ist das, wofür du verantwortlich bist. Das andere lass getrost dem anderen seine Sorge sein. Und mit dieser Nüchternheit wie Maria, zu wissen, es kostet mich etwas, zu wissen, es ist den Preis aber auch wert, Herr, überschatte mich. Ich, und im Letzten heißt das immer, ich vertraue dir, dass du die besten Pläne und besten Wege kennst und weißt, besser als ich es mir überhaupt für mich selbst planen und vorstellen könnte. Amen. Amen. Amen.